The One Social, dein Podcast rund um Social Media Marketing und Branding. Wir berichten über exklusive Insights, spannende Learnings und lassen dich hinter die Kulissen unseres Agenturlebens blicken. Yes, we're back. Nach unglaublichen 3 Folgen und einer halben Ewigkeit Pause möchten wir uns jetzt wieder auf Talks und Themen konzentrieren, die uns und euch in der Medienbranche bewegen. Heute mit unseren Hosts Marc, Kali und Anna.
Okay, Leute, wow, ich kann es kaum glauben. Wir haben nach 1,5 Jahren eine 4. Folge des Podcasts.
We are back. Applaus.
Wir freuen uns so sehr, dass wir wieder da sind. Und ich würde sagen, es ist eine Menge passiert. Und heute wollen wir einfach mal einsteigen, indem wir nochmal sagen, was wir tun. Wir möchten euch mit in unseren Agenturalltag nehmen. Und ja, ein bisschen erzählen, was wir so täglich tun, was für Challenges, was für Projekte wir haben. Und wir freuen uns riesig, dass wir wieder online sind.
Ich freue mich so sehr. Ich habe es wirklich vermisst. Ich fand es immer so schön, sich irgendwie auszutauschen. Und wir haben ja auch heute jemanden, nicht Neues für uns in der Runde, aber jemand Neues für euch. Anna,
hallo.
Wer bist du?
Wer bist du? Was machst du? Und wer was hast du hier zu suchen?
Was mache ich? Was habe ich hier zu suchen? Das ist natürlich die Frage. Für alle, ich bin Anna Siebenkötter. Ich bin auch schon super lange bei The Ones tatsächlich. Ich glaube, so lange wie Kali.
Ja, wir haben zusammen angefangen. Im Schuhladen bei The Ones Shoes.
Also fast 6 Jahre tatsächlich. Genau, ich habe damals während meines Masters im Schuhladen begonnen, Verkäuferin zu sein. Und das waren ja meine ersten Momente mit The Ones. Also Marc kenne ich schon so lange wie, ja.
Verdammt lange, offensichtlich.
Verdammt lange. Ja. Wir haben schon so viele schöne Sachen zusammen umgesetzt und ich freue mich sehr, dass wir jetzt unsere Runde auf 3 erweitert haben. Wir haben so viele spannende Insights. Anna betreut bei uns den Key Account Scholl mit ihrem Team. Genau. Und ich glaube, nicht nur bei Scholl, auch bei Copenhagen in der Agentur allgemein ist unglaublich viel passiert in den letzten Monaten.
Machst du immer noch Copenhagen?
Ich mache immer noch Copenhagen, tatsächlich. Mittlerweile sind wir bei mir im Team 13. Wir sind
Wahnsinn.
Gewachsen. Ich habe es gar nicht mehr im Kopf, wie viele wir am Anfang des Podcasts waren. Ich glaube, wir waren 6? 5?
Ja, auf
Wahnsinn.
Jeden Fall. Ich glaube, Podcast Folge 2 oder so haben wir noch darüber geredet, wie challenging Wachstum in der Agentur ist. Und wir haben damals irgendwie, glaube ich, gesagt, boah, von 4 auf 12 war schon echt.
Das war ein großer Schritt für uns.
Das war ein Riesenschritt. Forward to 2023 und wir sind in der Agentur 38 Leute.
Ja, also wir haben jetzt November, die Folge kommt auch im November. Also wir verlassen das Jahr mit 38 Leuten.
Wir haben Dezember.
Oh mein Gott,
nächste Woche ist Weihnachten.
Wow, ja, ja, natürlich.
Unser Arbeitsalltag in der Nutshell.
Sonst wäre das Jahr ja auch nicht bald zu Ende. Okay, nochmal, wir haben Dezember, das können wir auch rausschneiden.
Nein.
Auf gar keinen Fall.
Okay, wir haben Dezember und wir verlassen das Jahr mit 38 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und wir haben dann den Podcast aufgehört bei 15?
Ja.
Es ist der Wahnsinn. Und damals haben wir über Growth Hurts gesprochen.
Absolut. Und das Thema ist immer noch nicht over, aber ich glaube, wir haben eine Menge geschafft in den letzten 1,5 Jahren, die wir jetzt nicht online waren. Und ja, gerade wir drei als Team von, ich sag mal, vom Schuhladen zur Agentur, letztes Mal noch zur kleineren Agentur, jetzt auf einmal nochmal deutlich vergrößert, nochmal deutlich größere, spannende Projekte. Und wir dachten uns, das ist ein guter Zeitpunkt, um ja, als Agentur mal so Insights zu geben, weil das hat uns irgendwie noch gefehlt. Es gibt nicht so wirklich einen Podcast, wo man in den Alltag einsteigen kann, weil ganz oft werden wir ja gefragt, ah, was macht ihr? Jetzt haben wir vor 2 Jahren mal gesagt, was wir machen. Das hat sich mittlerweile ja auch nochmal deutlich geändert. Und wir dachten, das ist ein guter Start, dass wir zu dritt euch mit auf die Reise nehmen und in unserem jetzt hoffentlich öfter kommenden, verlässlich kommenden The Ones Podcast.
Wir haben jetzt ein starkes Team an unserer Seite, was uns dazu zwingt.
Was hier direkt neben uns sitzt, uns anfeuert und was es gar nicht deutlich spannender macht, hier zu sitzen. Ich war auch kurz ein bisschen aufgeregt, bevor wir angefangen haben.
Aber lass uns doch ganz am Anfang, du hast gerade gesagt, ganz viele fragen sich immer, was machen wir eigentlich? Vielleicht fangen wir damit die erste Podcast-Folge an. Was machen wir eigentlich?
Das frage ich mich immer noch jeden Tag.
Nein, das stimmt nicht. Das haben wir sehr genau definiert, Marc.
Das haben wir sehr genau definiert.
Besonders im letzten Jahr. Wir haben uns viel Mühe gegeben, das zu definieren.
Wir haben im letzten Jahr einen Change-Prozess gemacht, gemeinsam mit einer Agentur aus Wuppertal. Und wir haben uns das Organisationsdesign der Agentur nochmal im Detail angeschaut. Wir haben uns fokussiert, wir haben eine Vision entwickelt, an der wir euch natürlich gerne teilhaben lassen wollen. Und Marc, möchtest du als Gründer von The One Social einmal kurz wiedergeben, was wir überhaupt machen?
Du glaubst, das kann ich besser als ihr beiden? Das glaube ich nicht.
Du kannst es ja mal versuchen. Wir können ja dann immer noch einsteigen.
Was machen wir heute? Ich weiß noch, dass wir angefangen haben als wirklich Social-Media-Agentur für Channel-Betreuung, Content-Creation und wirklich das, was damals, ich sag mal, noch neu auf dem Markt war.
Also wir sind eine Agentur für Marketing und Branding und wir sitzen im wunderschönen Herzen von Köln. Vielleicht fangen wir damit mal an.
Das ist richtig.
Ihr habt ja gerade schon mitbekommen, wir sind mittlerweile 38 festangestellte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und wir arbeiten neben unseren beiden großen Key-Accounts, Copenhagen Studios und Scholl, mit denen wir schon ganz, ganz lange zusammenarbeiten, auch mit ganz vielen anderen coolen Brands, größer, kleiner. Wir arbeiten aber auch projektbezogen mit ganz tollen Marken. Und wir bieten von Branding-Strategie am Ende bis Umsetzung und Rollout das 360-Grad-Gesamtpaket an, also von Creative und Strategic Direction über das Account-Management bis ins Projekt-Channel, aber auch Influencer-Management. Haben da ganz tolle Experten und Expertinnen an unserer Seite. Und wir haben auch eine Art Direction, Design Department, wenn ich es mal so nennen kann, bei uns im Team, die uns tatkräftig auch wirklich bei jeder Ausarbeitung, sei es visuell, sei es textlich etc. unterstützen. Also wir bieten für unsere Kunden wirklich eine maßgeschneiderte Brandstrategie mit dem Schwerpunkt in den sozialen Medien an und definieren das bis zum Ende auch aus mit allen Leuten, die es bei uns gibt. Wir haben jetzt im nächsten Jahr auch vor, TikTok nochmal deutlich mehr anzugreifen, gerade mit einem unserer großen Key-Accounts, was, glaube ich, extrem spannend werden wird. Und ich freue mich drauf. Wir haben ganz, ganz viel schon gemacht zwischen der letzten Podcast-Folge und jetzt. Und im nächsten Jahr wird auch noch ganz, ganz viel kommen, wobei wir euch einfach gerne mitnehmen wollen.
Seht ihr? Und deswegen bin ich nur Gründer.
Ja, und ich glaube, was uns einfach nochmal unterscheidet von anderen und was ich auch ganz besonders finde an unserer Arbeit ist, dass wir das einfach mit so viel Herzblut machen und so intensiv in die Projekte auch reingehen. Wenn wir mit Neukunden sprechen, dann sagen wir häufig, die Zusammenarbeit stellen wir uns so vor, als wären wir quasi euer internes Marketingteam. Das heißt, wir sind über die Zeit so eng verknüpft mit den KundInnen und wissen einfach genau, was sie sich wünschen, können vielleicht schon an den Lippen ablesen, was sie im nächsten Jahr vorhaben. Manchmal klappt
absolut.
Das auch nicht, aber ich glaube, wir arbeiten seit vielen Jahren daran, zum Beispiel bei Scholl und Copenhagen, dass die Zusammenarbeit einfach so eng ist und man sich einfach gemeinsam weiterentwickelt. Es geht ja nicht nur darum, immer Trends zu sehen und vorzuschlagen, sondern man muss natürlich auch schauen, macht der Trend für KundInnen Sinn? Sehen wir das nächstes Jahr? Kann man das umsetzen? Ist es realistisch? Passt es mit den Budgets überein? Das sind einfach Dinge, die wir in ganz, ganz enger Zusammenarbeit gemeinsam entwickeln. Und das finde ich einfach sehr schön daran, dass man nicht so abgeschieden voneinander ist, sondern ganz, ganz eng zusammenarbeitet. Und das macht die Zusammenarbeit einfach sehr schön. Und
Und es fühlt sich oft gar nicht an wie Agenturarbeit, sondern es fühlt sich eher so an, als würde man wirklich eigentlich auch selber Kunde sein und selber Marken mitentwickeln. Und das ist eigentlich das, was, glaube ich, euch und mir am allermeisten Spaß macht, dass wir nicht einfach nur, nicht nur beraten, nicht nur ausführen, sondern wirklich, dass das von Anfang bis Ende mit begleitet werden kann, von der Idee, bis es tatsächlich am Ende auf den verschiedenen Channels, auf den verschiedenen Profilen, aber teilweise auch im Handel zu sehen ist und für Kunden und für Follower erlebbar gemacht wird.
Absolut. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass wir schon ganz, ganz viele tolle Erlebnisse in den letzten anderthalb Jahren sammeln konnten. Ich glaube, es würde zu weit führen, wenn wir uns da jedes Einzelne vornehmen, um das einmal irgendwie erzählen zu wollen. Aber wie wäre es denn, wenn wir jeder ein Erlebnis uns rauspicken, was besonders schön war?
Ein Erlebnis oder ein Projekt?
Ja, nenn es, wie du möchtest. Es kann ein Projekt sein, ein Shooting, eine Kampagne, vielleicht auch unser Change-Prozess. Ich kann auch gern starten. Ich habe mir die Frage überlegt, ich habe da schon was im Kopf. Und zwar haben wir in diesem Jahr die Möglichkeit gehabt, bei Liebeskind Berlin mal hinter die Kulissen zu schauen und haben eine Rebranding-Strategie für Social Media für die Marke entwickeln dürfen und im Anschluss daran auch ein allererstes Shooting umsetzen können. Das haben wir gemeinsam mit der Berliner Fotografin Stefanie Braun gemacht und dem Videografen Norm Keutgen hier aus Köln und waren dazu in Berlin mit zwei wundervollen Creatorinnen und haben die beiden durch die City begleitet, durch ihre Heimatstadt. Und die haben uns Berlin nochmal von einer ganz, ganz anderen Seite irgendwie gezeigt und es hat total viel Spaß gemacht. Diese Heritage-Brand, die es mittlerweile einfach ist, auch gegründet von Julian und Johannes Relicke, die ja auch Copenhagen Studios gegründet haben, weshalb wir dann natürlich auch dann im regen Austausch irgendwie standen und stehen, einfach da nochmal die Marke anders kennenzulernen. Und das war für mich auf jeden Fall ein Highlight im letzten Jahr. Wir haben die Rebranding-Strategie in einem internen Workshop hier erarbeitet in der Agentur mit zwei Kolleginnen. Und es hat total großen Spaß gemacht, da nochmal zu sehen, ja, sich erstmal nochmal eine Marke so von der Pike auf anzuschauen und so tief einzutauchen. Das machen wir natürlich an vielen Stellen, aber ganz so intensiv war es bei mir im letzten Jahr jetzt wirklich bei Liebeskind. Und es hat einfach, ja, ganz viel Freude gemacht, das so mit zu begleiten und am Ende auch dann den visuellen Outcome zu sehen.
Vor allem so eine Marke, die man ja seit Jahren irgendwie im Alltag irgendwie immer wieder auftaucht.
Absolut. Ich bin damit groß geworden. Ja, ich kenne genau. Die Marke von früher.
Und da dann nochmal so, ich sag mal, von außen und innen reinzugucken und zu sehen, was kann die Marke noch mehr machen? Wie können wir so eine starke Brand nochmal für Social Media oder so, wie kann man da nochmal neue Experiences, neue Impulse reingeben? Und ich glaube, deswegen war das auch wirklich dieses Jahr so ein wirklich spannendes neues Projekt. Für mich war dieses Jahr für mich ist es eigentlich jedes Jahr tatsächlich das Projekt Agentur. Weil als wir angefangen haben, also ich weiß, wir haben noch aus dem Schuhladen heraus Content gemacht und wirklich Kölner City Street Content gemacht das ist ja auch erst 4-5 Jahre her.
Ja, das ist Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht.
Ja.
3 Jahre.
3 Jahre?
Ja.
Ja, ich weiß noch, wo Anna und ich am Rheinauhafen standen. Das ist hier in Köln ein bisschen industrieller, schöner Hafen, aber sehr modernisiert. Und da haben wir mit einer, ich weiß gar nicht, was für eine Kamera es war, es war auf jeden Fall nichts Professionelles, aber ein bisschen professioneller als Handy, haben wir uns bei einer Boutique hier um die Ecke Outfits geliehen und sind dann losgezogen und haben tatsächlich auch damals schon für Scholl und Copenhagen den ersten Content geshootet. Man glaubt es nicht, wenn man sich anguckt, auf was für einem Level wir heute Shootings produzieren für die Brand. Das ist dann nicht mehr zu vergleichen, aber hat auch Spaß gemacht.
Ja, das stimmt. Man lächelt ja tatsächlich ein bisschen drüber, wenn man drüber nachdenkt, wie wir das damals gemacht haben. Aber zu der Zeit war das einfach ein super wichtiger Schritt für die Brand. Und ja, also das hat super funktioniert. Und darauf haben wir einfach aufgebaut.
Das war auch damals die Zeit dafür. Also heute, man sieht ja, wahrscheinlich sitzen wir hier in 3-4 Jahren. Hoffentlich, und sagen, guck mal, was wir vor 3-4 Jahren gemacht haben. Heute sieht das wieder ganz anders aus. Ich glaube, das ist auch eine der wichtigsten Dinge, die im Social-Media-Marketing einfach wichtig sind. Es geht darum, sich mitzuentwickeln und neue Konzepte zu haben und nicht an einer Stelle stehen zu bleiben. Und deswegen ist es so ein spannender Weg. Ich glaube, man guckt immer aufs letzte Jahr zurück und sagt, boah, jetzt macht's noch mehr Spaß oder es ist was ganz anderes und das ist super wichtig. Aber wie gesagt, für mich gilt das auch zum Beispiel für die Agentur. Ich meine, wir haben damals in einem Zimmer mit einem Tisch zwei Leute, eine Praktikantin. Das war noch was total anderes. Und wenn ich dann heute sehe, dass wir zu dritt oder auch zu viert mit unserem HR zusammen einfach so eine Struktur in eine Agentur reinbringen und zu sehen, wie sich das entwickelt, wie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich tatsächlich auch entwickeln in ihrer Zeit bei uns. Das ist für mich total schön zu sehen. Natürlich, ich meine, ihr beiden seid dann ausführend in euren Projekten. Aber für mich ist es einfach schön, dass das zusammenkommt, dass wir nicht nur in Kundenaccounts, in Projekten funktionieren, sondern dass wir auch als Agentur diese Schritte mitgehen. Weil ich glaube, das ist gar nicht so selbstverständlich. Von 4 auf 12 auf 38 ist gar nicht so easy, wie es klingt. Es geht nicht nur darum, Leute mit im Team aufzunehmen, sondern man muss auch wirklich dafür sorgen, dass so ein Markenverständnis für eine Agentur mit reinkommt, dass alle irgendwie für dieselben Ziele arbeiten. Und das, finde ich persönlich, hat mir 2023 einfach extrem viel gegeben.
Ich glaube, wir haben auch noch nie eine so große Entwicklung agenturseitig gemacht wie 2023. Nicht zuletzt natürlich durch diesen Change-Prozess, den wir einfach auch aktiv angestoßen haben. Aber wie du auch sagst, es ist nicht damit getan, einfach Leute einzustellen, sondern man muss klare Verantwortlichkeiten verteilen. Jeder muss auch die Möglichkeit bekommen, irgendwie wachsen zu können in seiner Position. Ich glaube, Erwartungen haben schnell viele und haben wir irgendwie alle. Aber man muss natürlich auch die Grundlage schaffen, dem gerecht werden zu können, auf beiden Seiten. Und ich glaube, das hätten wir ohne diese Unterstützung durch die Wertefabrik in Wuppertal, danke an dieser Stelle, nicht hinbekommen. Und deswegen bin ich total froh, dass wir uns darauf so sehr konzentriert haben im letzten Jahr.
Aber jetzt haben wir unsere beiden Lieblingsprojekte genannt. Anna, ich glaube, bei dir bin ich sehr gespannt.
Ja, ich hatte auch ein ganz, ganz besonderes Projekt dieses Jahr. Also was ihr beide schon angesprochen habt, in meinem Team ist auch tatsächlich so viel passiert. Carly hat es ja am Anfang schon netterweise für mich eingeleitet. Ich arbeite seit Ende 2022 für das Projekt Scholl. Auch ein ganz, ganz spannendes Projekt. Scholl ist eine Heritage-Brand, die gibt es eigentlich schon seit den 60ern. Und das Hauptprodukt der Brand ist ein Pescura. Das ist ein originaler Holzschuh. Vielleicht kennen das viele noch von früher. Vielleicht hat die Oma das zu Hause getragen. Mittlerweile ist
Carrie Bradshaw in Sex and the City.
Carrie Bradshaw in Sex and the City auf jeden Fall.
It's back in fashion.
Ja, es ist einfach ein Heritage-Produkt. Jeder kennt es. Und es hat seinen Weg zurückgefunden in die Neuzeit und ist mittlerweile aus den Garderoben der Fashionistas nicht mehr wegzudenken. Scholl ist damals 2020 auf uns zugekommen und haben gesagt, hey, wir wollen groß werden, wir wollen in den internationalen Markt, wir möchten das Heritage-Produkt wieder auf den Markt bringen. Wie können wir das machen? Und es war für uns einfach so spannend, da einzusteigen und gemeinsam in die Entwicklung zu gehen, weil es eben kein neues Produkt ist, es ist kein cooler Sneaker, wo ich genau weiß, wie ich ihn kombinieren kann. Oder kein cooles T-Shirt, es ist einfach ein Produkt, was erklärungsbedürftig ist, was aufgeladen werden muss mit Emotionen, mit einem guten Storytelling. Und ja, das machen wir seit 3 Jahren und ich würde sagen, ziemlich erfolgreich. Es macht sehr, sehr Spaß. Und als Überleitung, was mein Highlight-Projekt dieses Jahr war, wir waren mit Scholl in Kapstadt Anfang des Jahres. Ich sage immer letztes Jahr, weil es für mich irgendwie so lange her ist, es ist so viel passiert, aber es war einfach noch dieses Jahr. Wir haben da eine Kampagne geshootet, sowohl eine PR-Kampagne als auch einen Roadtrip durch Kapstadt. Wir hatten 3 Models dabei. Und haben super viele Places in Kapstadt besucht, sei es der Strand, sei es ein Hotelzimmer, eine super alte Retro-Tankstelle. Das heißt, wir haben einfach dieses Konzept Ikonen, die Marke heißt auch Scholl Iconic, erlebbar gemacht, indem wir in Kapstadt waren und ja, irgendwie das Sommergefühl eingefangen haben. Und es war sehr, sehr schön. Ich war vorher noch nie in Kapstadt und mein Team auch nicht. Und es war einfach ja eine Bereicherung, aber auch eine Herausforderung für uns. Tatsächlich bin ich letztes Jahr in den Weihnachtsferien super viel auf Google Maps gewesen und habe immer dieses kleine Google Maps Männchen an unterschiedliche Stellen gesetzt, sei es an den Strand oder an die Straße, wo wir gerne shooten, und habe mich einfach aus den Augen dieses Männchens da umgeschaut. Und
das ist ja so, als wärst du schon mal da gewesen.
Das ist wie, als wärst du schon mal da gewesen. Also es war irgendwie super absurd, aber irgendwie auch total hilfreich. Und dann habe ich mir einfach da immer markiert, wo will ich hin, und habe mir da...
Kleiner Tipp für alle, die wenig Budget haben, aber gerne viel reisen wollen. Genau.
So reise ich neuerdings.
So kann man super reisen. Also das reicht halt auch. Also ich muss die Erfahrung halt in echt nicht machen. Also ich meine, mittlerweile mit Midjourney hätte ich das dann alles da eingetippt und dann hätte ich auch das Bild so kreiert. Nein, aber wir waren dann tatsächlich vor Ort da und es hat super geklappt. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit dem Team. Wir hatten da ein tolles Netzwerk und das war auf jeden Fall eine Challenge, aber auch eine große Bereicherung.
Was war denn die größte Challenge? Ich glaube, du hast einen Tipp für Leute, wie man mit wie viel Koffern reisen darf?
Es waren viel zu viele. Wir haben, glaube ich, für jeden einfach 40 Kilo Übergepäck gebucht beim Verreisen und das musste dann einfach passen.
Wie viele wart ihr?
Wir waren zu viert.
Ah, okay. Ja.
Also wenn ihr Tipps braucht, wie man mit 4 Personen genau. 40 Koffer durch eine Kontrolle schiebt, dann könnt ihr euch jederzeit
eine Zollkontrolle.
Bei der Planung von Auslandshootings in tatsächlich so weit entfernten Ausland, es gibt einfach so viele Dinge, die man beachten muss. Also man denkt immer, okay, ich glaube, jetzt bin ich soweit, jetzt habe ich's, jetzt ist alles geplant. Und dann deckt sich wieder ein Thema auf, woran man vorher halt überhaupt nicht gedacht hat. Zum Beispiel in Kapstadt gibt es Loadshedding, das heißt, es gibt mindestens 1 bis 2 Stunden am Tag keinen Strom. Und wenn man dann natürlich überlegt, mit Blitz zu shooten, braucht man externe Generatoren, die einem einfach Strom liefern. Und das war halt sowas, da hätte ich halt nie dran gedacht. Sowas ist in Deutschland halt einfach, das gibt es einfach
nicht. Ja, kann man sich gar nicht vorstellen.
Das kann man sich halt nicht vorstellen. Und ja, man erweitert auf jeden Fall seinen Horizont und das ist auf jeden Fall sehr schön. Und ja,
ich glaube, das gilt aber auch für die meisten Projekte. Wenn es nicht eine Challenge ist, dann entwickelt man sich ja auch nicht. Genau. Und so ist das ja auch mit all unseren Projekten eigentlich. Es gibt für alles ein erstes Mal. Ich glaube, das erste Auslandshooting, das erste Shooting wirklich in South Africa, das erste Influencer-Event oder so Brandreisen. Es gibt so viele erste Mal und das macht einfach total Spaß, ja, so Dinge neu zu erleben, neu zu denken und ja, Projekte einfach größer und noch spannender zu gestalten.
Absolut. Apropos erstes Mal. Das Cape Town-Shooting war ja für Scholl nicht nur ein großer Meilenstein, sondern tatsächlich auch für unsere gesamte Agentur. Denn im nächsten Jahr werden wir das erste Mal unser Cape Town Pop-Up-Office haben. Wir werden das Setup, was Scholl in diesem Jahr schon so gut getestet hat, direkt nutzen und haben die Kontakte vor Ort auch nochmal angehauen, sodass wir im neuen Jahr, im Januar und Februar.
Nicht im November.
Im neuen Jahr, Januar, Februar, das ist richtig. Genau, dass wir da vor Ort sein werden, gemeinsam mit dem Artist Management Bosch to Bunwrap, wo viele Fotografen und Videografen gelistet sind, mit denen wir ganz regelmäßig arbeiten. Und wir werden gemeinsam in Cape Town sein und da sehr, sehr viele, sehr, sehr coole Creative Projects umsetzen.
Das Coole ist ja, dass du sagst nächstes Jahr und es ist in 5 Wochen.
Ja, es ist
einfach. Ist euch das eigentlich bewusst?
Nein.
Ich verdränge das ein bisschen.
Glücklicherweise ist das noch nicht bewusst, aber wir haben auch schon sehr, sehr viel vorbereitet. Wir haben schon ein sehr schönes Pop-Up-Office gefunden, wo wir dann vor Ort sein werden und wo wir auch ja total open sind, uns vor Ort zu connecten. Also wenn das jetzt hier jemand hört, der auch Januar, Februar in Cape Town ist, hit das ab. Wir sind total happy, wenn wir vor Ort, sei es auch nur auf einen Kaffee uns treffen und einfach über kommende Projekte sprechen. Wir ja können aber vielleicht auch vor Ort direkt was gemeinsam umsetzen. Wir sind da gerade noch wirklich in der Findungsphase und freuen uns über alle Brands, alle Fotografen, Videografen, Models, Stylisten, Herren, Make-up-Artists etc., die dann vor Ort sind und die Lust haben, ja, coole Sachen umzusetzen mit uns.
Ich bin total gespannt, was draus wird, weil das war ja am Anfang so eine Idee, hey, sollten wir nicht mal? Und gefühlt ist ja halb Creative Deutschland in Europa. Südafrika zu der Zeit. Und ich glaube, das wird total cool, da sich zu connecten, Leute zu treffen, über neue Projekte auch einfach zu sprechen, über Möglichkeiten zu sprechen. Und ja, ich freue mich für euch, dass ihr fliegen könnt. Ich bin nicht dabei, habe ich gehört. Ich wurde aber schon ganz oft angesprochen, wie viele Menschen da sind. Und ja, ich lasse euch dann die Kontakte da und dann könnt ihr das Treffen erledigen bei einem Café oder so.
Sehr gerne. Wir werden zu viert da sein, gemeinsam mit den anderen beiden Creative Directors hier bei uns aus der Agentur Wiebke und Cutter. Und wir haben, ja, wie gesagt, schon einiges im Petto, einiges vorbereitet. Und Anna hat es ja auch eben schon gesagt, Cape Town ist gerade zu der Jahreszeit wirklich einfach wunderschön. Es sind nicht nur irgendwie alle Creatives aus Europa da. Das Licht ist einfach ein Traum und es gibt unglaublich viele verschiedenste Locations, sodass man eigentlich für, glaube ich, jede Brand das perfekte Shooting-Setup finden wird. Also, ich freue mich sehr und ich bin schon sehr, sehr gespannt, wie Cape Town ist. Du warst jetzt ja schon einmal da, ich noch nicht. Ich war noch nicht mal virtuell da. Also, ich habe, mein Google Maps-Männchen hat noch nichts aus Cape Town gesehen. Ich bin ganz gespannt.
Das kannst du ja an den Weihnachtstagen nachholen.
Ja. Nee. Bereite dich vor.
Vielleicht reise ich dann aber auch woanders hin.
Ja, also, wie gesagt, wenn noch irgendjemand richtig coolen High-Summer-Content braucht, dann meldet euch gerne bei uns. Wir kriegen da bestimmt noch das ein oder andere coole Konzept unter.
Genau. Und es ist auch super spannend, wenn ich nochmal so zurückblicke. Ich dachte auch immer, Cape Town, das hat man schon oft gesehen, das ist immer dieselbe Kulisse. Da sind ja diese Steine, da ist ein schöner Strand, da ist ein Sonnenuntergang. Aber Cape Town ist einfach so viel mehr. Es gibt so coole Straßen, in denen man Street-Style-Shootings machen kann. Es gibt Bokap heißt das. Das ist eine Straße mit so bunten Häusern. Super vielfältig, super besonders, sieht ganz artsy aus. Also da kann man auch nochmal ja eher so künstlerische Projekte umsetzen. UGC, wie du schon gesagt hast, kann man dort eigentlich überall umsetzen. Also es gibt einfach super viele Kulissen, die jetzt abseits von dem sind, was man als Picture-Perfect Cape Town-Postkarte sieht. Ja, deswegen bin ich sehr gespannt, was wir da alles erleben werden und umsetzen werden.
Ich auch. Vielleicht für alle, die es, ich weiß nicht, UGC, User-Generated Content, dafür steht UGC. Und das spielt tatsächlich ein sehr großes Thema bei uns auch schon in den letzten Monaten. Und ich würde fast schon sagen, im ganzen letzten Jahr.
Das stimmt.
Wollen wir einmal erläutern, warum das so ist?
Finde ich eine großartige Überleitung von Cape Town zu UGC. Ich glaube, für alle, die es nicht kennen, es ist ja eigentlich das, was im Moment auf den Plattformen am meisten oder am besten funktioniert. Es ist authentischer Content, der aussieht wie von Creatern gemacht oder von Creatern gemacht worden ist. Ist einfach ein super Baustein in eigentlich jeder, sollte ein guter Baustein in jeder Brand Strategy sein, neben Kampagnen-Content, weil es Marken erlebbarer, näher, authentischer, wie eine Empfehlung von Freunden wirken lässt. Und ich glaube, ein Riesenthema, auf das jetzt dieses Jahr auf jeden Fall schon eine Menge gemacht hat, also wo man eine Menge von gesehen hat, aber wo 2024 auf jeden Fall noch super viel rauszuholen ist und was total spannend wird in jeglicher Hinsicht, sei es auf TikTok, sei es aber auch, um auf Instagram nochmal neue Wege zu gehen.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, dass UGC auf jeden Fall fürs nächste Jahr ein wichtiges Thema ist. Wie wäre es denn, wenn wir jetzt zum Jahreswechsel nochmal generell einen kleinen Blick auf Trends fürs kommende Jahr werfen? Ich habe das letztens bei mir auf TikTok selber auch gemacht und habe mir mal so ein paar Gedanken gemacht, was eigentlich nächstes Jahr alles so ansteht, auf uns zukommt, wo wir auch einfach jetzt schon in kommenden Projekten, in unseren Activation Schedules für unsere Kundenaccounts einfach einen Fokus gelegt haben. Und da ist auf jeden Fall natürlich dieses UGC-Thema, aber auch, was Anna eben gesagt hat, dieses ganze Storytelling-Thema bei mir sehr, sehr weit oben auf der Liste. Ich glaube, das war schon immer wichtig und das war auch schon immer irgendwie die Basis, wo wir herkommen. Damals selber geshootet am Rheinauhafen, aber für uns war es ja immer das Wichtigste, eine Marke wirklich zu personifizieren und eben ja mit einem emotionalen Storytelling aufzuladen. Und der Markt wird nicht lockerer, der Markt wird immer enger, ganz egal, in welcher Branche man sich bewegt. Und da ist es einfach umso wichtiger, sich abzuheben vom Markt, indem man seine Community nochmal ganz anders anspricht, ganz anders mit der Community interagiert. Ein Kollege hat es letztens gesagt, von Branding zu Bonding, Bonding statt Branding, so rum. Also mit der Community wirklich, ja, sich zu verbinden und nicht einfach nur eine Message, eine Werbebotschaft auf die breite Masse zu schmeißen, sondern ja, gemeinsam mit der Masse zu schauen, was ist eigentlich das, was die Zielgruppe anspricht, was sind die Themen, die sie beschäftigt. Und das wäre auf jeden Fall ein ganz wichtiger Trend in meinen Augen fürs nächste Jahr, der nicht neu ist, aber immer wichtiger wird.
Es folgt eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Wenn ihr weitere Insights für UGC und was in einer Agentur so passiert haben wollt, folgt Carla auf TikTok.
Oder The One Social auf LinkedIn. Tatsächlich haben wir unsere gesamte Social-Präsenz echt ordentlich aufgedreht. Und ihr findet jetzt nicht nur auf Instagram und in diesem Podcast ganz viele spannende Insights, sondern auch bei der Agentur auf TikTok und bei LinkedIn. Das können wir euch alles mal nachher in die Shownotes packen. Dann könnt ihr euch da mal durchklicken. Und wenn ihr ganz gespannt auf die nächste Folge wartet, auf jeden Fall weiterhin euch mit spannenden Inhalten versorgen. Anna, was ist in deinen Augen ein unglaublich wichtiger Trend im neuen Jahr? Was wird uns weiterhin beschäftigen?
Ich glaube, ich kann daran sehr gut anknüpfen, was du gesagt hast. Ich denke, dass Authentizität, ein schwieriges Wort, aber es wird eins der wichtigsten Dinge im kommenden Jahr und in kommenden Jahren. Viele Firmen oder auch wir fragen uns oft, was ist denn eigentlich authentischer Content? Weil ja, wenn man das Produkt schon super lange kennt und weiß, was die Vorteile des Produktes sind, dann kann man super viel darüber erzählen. Aber ist es dann noch authentisch, einfach alle Benefits des Produkts zu erklären und einfach zu sagen, das Produkt ist schön und stylisch zum Beispiel? Nein, es ist irgendwie nicht authentisch. Ich glaube, im nächsten Jahr wird es sowohl mit UGC als auch mit Influencern und Creatern, als auch ja, das Branding neu durchzudenken, wird einfach total wichtig werden. Um an das Thema anzuknüpfen, was du schon angesprochen hast, ich glaube, Authentizität.
Es ist nicht nur ein schwieriges Wort, es ist auch tatsächlich für Brands unfassbar schwierig umzusetzen.
Genau.
Ich finde, eins der Wörter, die am allermeisten genutzt wurden in den letzten 12 Monaten und trotzdem ganz oft schlecht umgesetzt.
Ja, ich glaube, viele Marken denken oder sind davon überzeugt, authentischen Content zu liefern. Doch ich frage mich super oft, was ist denn eigentlich authentischer Content? Wenn man sein Produkt schon super lange kennt und ganz lange schon im Marketing arbeitet, dann weiß man über alle Benefits Bescheid. Man weiß, wo das Produkt herkommt. Man kennt die Markengeschichte. Das Produkt sieht stylisch aus. Man denkt, ja, es ist ein super authentisches Produkt. Das muss doch jetzt jeder lieben. Aber warum liebt es denn? Also warum liebt die Community das Produkt oder warum auch nicht? Das ist einfach eine ganz, ganz schwierige Frage. Und da wird das Thema, ja, authentischer Content immer wichtiger. Sei es, wenn man mit Creatern und Influencern arbeitet, die einfach das Produkt authentisch, ja,
verkörpern können,
nicht verkaufen tatsächlich, sondern verkörpern, die das mit ihrer eigenen Geschichte aufladen, in ihren Alltag integrieren und einfach sagen, hey, das ist ein Teil meines Alltags, ich nutze das so und so und vielleicht nutzt du es anders oder vielleicht würde die Brand mir ein ganz anderes Briefing geben, aber ich nutze das so und das ist eben der Teil, ja, der eben dem Produkt dann Persönlichkeit liefert und was eben ja den Verkauf am Ende tatsächlich noch stärker macht, weil natürlich funktioniert das Business so? Wir denken, jeder mag das Produkt, jeder liebt es, jeder wird es weiterempfehlen.
Ja, man muss eine Markenerfahrung schaffen, genau. Eine Brand Experience. Und ich glaube, das baut auch maßgeblich auf diesem authentischen Storytelling, UGC etc. Thema auf. Und eine Markenexperience bildet sich natürlich einerseits ganz klar in den sozialen Medien in der heutigen Zeit. Da liegt auch unser Steckenpferd. Darauf zielt natürlich auch gerade dieses UGC Content Creation etc. ab. Aber eine Markenerfahrung oder die Brand Experience findet natürlich auch irgendwo offline statt. Anna hat es gerade schon gesagt, Kooperation mit Influencern. Natürlich finden auch die über Stories und Postings Social statt. Aber was man zum Beispiel auch in den letzten Monaten sehr, sehr stark beobachten konnte, war wirklich, dass man Offline-Brand-Experience schafft. Sei es am Point of Sale, sei es in einem Pop-Up-Store oder auch wirklich als Event. Zum Beispiel unser Copenhagen Studios Hüggehaus, was wir jetzt im Oktober nochmal umgesetzt haben, wo wir wirklich unsere langfristigen Markenpartner und Partnerinnen eingeladen haben, um mit uns gemeinsam die Marke zu erleben und mit uns ja die Kernwerte der Marke zu erleben. Bei Copenhagen ist es zum Beispiel dieses Hygge-Feeling, das Gefühl der Gemeinschaft, wofür die Marke ganz klar steht. Und das macht einfach Spaß zu sehen. Und das ist auch, glaube ich, das, was am Ende der Zielkunde sehen möchte und was dann eine Marke wirklich abhebt. Weil wenn das alles authentisch zusammenkommt und wenn das wirklich eine einheitliche Markenbotschaft ist, die man dadurch nach außen kommuniziert, dann ist es einfach am Ende ein rundes Konzept. Und das sieht man. Dann ist es authentisch und ich glaube, dann ist es auch transparent. Wäre für mich auch zum Beispiel ein wichtiger Trend. Ja. Transparenz im nächsten Jahr.
Ich glaube, Absolut. Man muss sich immer wieder auch daran erinnern, wie Marketing einfach früher funktioniert hat. Es war Mund-zu-Mund-Marketing. Also man hat Leuten einfach was authentisch empfohlen, aus ja, seine persönliche Meinung pro und contra abgegeben. Man hat drüber diskutiert und man muss eben ja einfach eine Fläche dafür schaffen, ob es jetzt auf Instagram ist, ob es auf TikTok ist, ob es auf LinkedIn ist. Es gibt mittlerweile Instagram-Threads, auch ein neues Thema, was ja heute gelauncht ist tatsächlich an unserem Aufnahmetag. Das heißt, man muss einfach über mehrere Plattformen Verbindungen schaffen. Verbindungen zwischen Personen, zwischen Marken, zwischen Influencern und Creatern, zwischen Events, zwischen Point of Sale, dass die Leute einfach ja dieses Gesamtbild am Ende haben, wo sie sich ja drüber ja. austauschen können.
Und es braucht halt diese verschiedenen Touchpoints. Ich glaube, das ist etwas, was in der heutigen Marketingwelt total wichtig geworden ist. Es geht nicht mehr nur darum, ein Shooting zu machen, ein Lookbook zu haben und als Marke perfekt sich nach außen darzustellen, sondern es kommt so viel, also der Content-Mix muss stimmen. Auf der einen Seite brauchst du hochqualitativen Marken-Content, der aber gleichzeitig Emotionen weckt, der nicht nur Produkt zeigt, der auch natürlich Produkt erklärt, aber du brauchst Mehrwert-Content, wo es wirklich darum geht, ja, authentisch, jetzt haben wir das Wort, glaube ich, 364 Mal in den letzten 5 Minuten gesagt, aber es bleibt dabei, du brauchst einen guten Mix. Und ganz oft sehen wir Marken, die nur einen Teil davon umsetzen, die entweder nur im Bereich Creator UGC funktionieren, aber keinen coolen Brand-Content haben. Auf der anderen Seite siehst du super viele Marken, die glauben, mit 50 Bildern pro Saison kommst du auf allen Plattformen eigentlich gut klar und sich dann fragen, warum engage ich meine Community nicht mehr? Warum folgen mir nicht noch mehr Leute? Und ich glaube, da ist einer der Hauptansatzpunkte. Man muss Marken durch einen guten Mix aus verschiedensten Bereichen erlebbar machen und wirklich Touchpoints für nicht nur für Customer, nicht nur für Kunden, nicht nur für Follower, sondern man muss sie auf der Reise mitnehmen. Und das kann man wirklich über alles. Nicht nur über Social Media, sondern über B2B. Im Retail muss die Marke etwas darstellen. Das ist, glaube ich, ein sehr umfassendes Thema, wo wir stundenlang drüber sprechen könnten. Aber ich glaube, das ist etwas, was noch ganz oft einfach falsch gemacht wird.
Total. Und ich habe auch oft das Gefühl, dass verschiedenste Touchpoints sehr stark im Kontrast zueinander stehen. Ein Beispiel ist zum Beispiel, wir reden jetzt auch gerade hinsichtlich des neuen Jahres sehr intensiv über die Themen Metaverse und Immersive Web mit einem unserer Kunden, was extrem spannend ist. Und das parallel reden wir trotzdem über Events, die im Offline stattfinden, über Store-Events, wo Kunden dazukommen, über ja nochmal exklusivere Events, wie zum Beispiel, es gibt ja Drink and Paint als eine Aktivität, die jetzt auch gerade in Köln sehr beliebt ist. Ich weiß gar nicht, seit wann es das gibt. Ich glaube, seit einem Jahr ungefähr. Was auch total schön wäre, sowas mal mit einer Marke gemeinsam zu erleben. Und ich finde, am Anfang denkt man so, dass es irgendwie sehr kontrastreich zueinander steht. Auf der einen Seite diese Parallelwelt im Metaverse zu schaffen oder eine Immersive-Web-Erfahrung zu schaffen für unsere Kunden. Auf der anderen Seite aber trotzdem dann diese Offline-Erfahrung zu bieten und das wirklich nochmal auch in der Welt, in der wir ja nun mal aktuell noch in erster Linie leben, einfach eine Marke auch da erlebbar zu machen. Und ich glaube, da besteht wirklich die Herausforderung darin, das so zu verbinden, dass es am Ende eine runde Sache ist und dass der Customer...
Ab wann leben wir denn nicht mehr in dieser Welt aktuell?
Das kann ich dir jetzt nicht so ganz so genau prognostizieren. Ich glaube, ich habe gar nicht mehr im Kopf, wie die Kurve hieß, aber es gibt doch immer eine so eine Kurve, die erstellt wird. Und da wird gerade prognostiziert, dass das Metaverse in circa 10 Jahren in seine produktive Phase kommt. Und das sind halt schon Entwicklungen, die irgendwie extrem spannend zu sehen sind. Und ich glaube, da sollte man sich auch als Marke nicht vor verschließen. Deswegen war das auch ein Punkt, den ich als Trend aufgegriffen habe in meinem kleinen Trend-Forecast. Aber ich glaube, ja, es ist einfach für Marken die Krux, oder es besteht die Krux darin, dass man an allen Touchpoints so kommuniziert, dass es sich eben nicht widerspricht, sondern dass am Ende eine wirklich runde, ja, Kundenerfahrung und Customer Experience einfach entsteht. Und das finde ich extrem spannend zu sehen. Und da werden immer noch mehr Touchpoints dazukommen. Und ich glaube, gerade da ist es dann eben wichtig, im neuen Jahr nochmal vermehrt auf Storytelling, nochmal vermehrt auf seine Authentizität zu schauen, auch auf die transparente Kommunikation an seine Kunden und Communities. Und ja, die da einfach mit abzuholen und zu involvieren.
Also lebe ich quasi schon im Metaverse, wenn ich schon über Google Maps reise. Ich bin also schon der Zeit voraus.
Du bist der Zeit absolut voraus.
Das ist perfekt. Das ist das Millennial Metaverse.
Ja, aber wenn ich dir zuhöre, ich gebe dir in super vielen Punkten recht. Ich glaube, was sehr, sehr wichtig ist, auch für Brands, ist aber auch Fokussierung im nächsten Jahr. Fokussierung und Priorisierung. Es gibt mittlerweile so viele Möglichkeiten. Manchmal wird man auch oder fühlt man sich vielleicht auch unter Druck gesetzt vom Wettbewerb, weil der eine hat jetzt eine super große Out-of-Home-Kampagne, der macht ein riesen Influencer-Event, der hat jetzt Threads für sich entdeckt, der andere ist auf LinkedIn total aktiv. Ich glaube, es ist einfach wichtig, seinen Fokus zu finden. Bei all den Möglichkeiten muss man immer noch einem roten Faden folgen. Ich glaube, das ist auch das A und O unserer Arbeit, dass wenn wir Brands betreuen, immer sagen, hey, es gibt super viel Potenzial, wir können das in Zukunft machen, wir können das in Zukunft machen, aber der erste Step ist jetzt das. Wir fokussieren uns jetzt zum Beispiel auf den Kern, aufs Branding, auf Influencer, auf Creator-Marketing. Wir starten mit den ersten Events und in Jahr 2, in Jahr 3 nehmen wir immer progressiv dann was dazu. Ich glaube, es ist nicht von Vorteil zu sagen, hey, wir machen alles, weil alles ist irgendwie cool. Ich glaube, man verliert sich dann auf der Ebene oder ja, wenn man es mal vergleicht mit einem Teich, der zugefroren ist. Ich glaube, ja, man rutscht die ganze Zeit aus und weiß irgendwie gar nicht, wohin, in welche Ecke man von dem Teich dann am Ende kommt und wo man landet. Ich glaube, es ist immer wichtig zu wissen.
Eine Ente auf einem zugefrorenen
Teich.
Genau.
Ich glaube, es ist immer wichtig zu wissen, wo man am Ende landen will. Also man kann seinen Weg verändern, würde ich sagen. Man kann immer Dinge ausprobieren. Ich glaube, wir sind auch ein extremer Freund von Ausprobieren, aus Fehlern zu lernen und zu sagen, oh Gott, das lief wirklich gar nicht. Das machen wir auf keinen Fall nochmal. Aber dadurch entwickeln sich ja auch wieder Chancen. Wie du auch eben schon gesagt hast, ist es einfach wichtig, die Balance zu finden, zu schauen, was tut mir als Brand gut, ja, was bringt mich voran und wo sollte ich vielleicht auch Abstand von nehmen. Ich glaube, das ist
offen für Neues sein und gleichzeitig aber einen Kern richtig, richtig gut machen. Ich glaube, das ist super wichtig.
Und am Ball bleiben ist sehr wichtig.
Das auch, Konsistenz auf jeden Fall auch. Und ich glaube, für all das muss man einfach seine Zielgruppe und auch seine Key Performance Indicators absolut gut definieren und kennen. Also wenn man seine Zielgruppe nicht kennt, dann ist es auch nicht, also dann kann man auch nicht sagen, wie bonden wir mit dieser Zielgruppe oder auf welchen Kanälen erreichen wir diese Zielgruppe? Möchten die lieber eine Out-of-Home-Kampagne sehen? Möchten die lieber in den Store kommen und da das Produkt erleben? Finde ich auch einen super wichtigen Punkt, dass man trotz all den Möglichkeiten, vor denen man sich nie verschließen sollte, wirklich ganz genau schauen sollte, an wen richten wir uns? Wer ist unsere Zielkunde? wer ist unsere Zielcommunity und auf welchen Kanälen bewegen die sich, was bewegt aber auch unsere Zielkundschaft und ja, wie können wir das als Marke verkörpern und nach außen tragen und kommunizieren. Und ich glaube, dafür ja, sind Analysen und KPIs bei aller Kreativität und ich bin ein sehr, ich liebe die kreative Arbeit, die wir tun, aber ohne Kennzahlen und ohne ja, das, was dahinter steckt und ohne klare Ziele, verläuft man sich einfach schnell, beziehungsweise schlittert man ganz schnell wie eine Ente über den See.
Ja, ich glaube, das war ein super, super Schlusswort. Super Metapher fürs Jahresende. Ich glaube, wenn man uns lassen würde, würden wir jetzt hier noch 2,5 Stunden bis ins kleinste Detail über Marken, Marketing und Möglichkeiten sprechen. Aber dafür haben wir ja noch ein paar Podcast-Folgen in den kommenden Wochen.
Guter Cliffhanger auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Und wir freuen uns auf jeden Fall, ja, wenn euch das heute gefallen hat.
Wenn ihr was mitnehmen konntet.
Ja.
Also, und ja.
Super. Freut mich.
Ja, danke, dass ihr mich adoptiert habt. Ich habe sehr viel Spaß.
Und du hast das hervorragend
super,
gemacht.
Super, vielen Dank.
Wir haben dich doch schon immer adoptiert. Adoptiert, okay. Ja.
Adaptiert und adoptiert.
Wie auch immer. Ich freue mich sehr. Ich hoffe, wir kommen ja, im neuen Jahr wieder zusammen und können dann gemeinsam mal analysieren, wie gut diese ganzen Trends, die wir gerade genannt haben, dann am Ende auch im Markt stattfinden und ja, wie gut wir das alles umsetzen können mit unseren Kunden und Kundinnen und was uns vielleicht auch einfach noch Neues begegnet, worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, was wir vielleicht auch gar nicht auf dem Schirm hatten.
Vielleicht gibt es auch eine Folge aus Kapstadt.
Wäre vielleicht.
Spannend.
Auf jeden Fall, würde ich
aus
sagen.
Aus der Sonne. Ich freue mich.
Nehmt schon mal alles mit.
Bikinis, meinst du?
Mikros.
Okay. Na gut.
Wenn die Folge jetzt ausgestrahlt wird, ist, glaube ich, ein Tag vor Weihnachten. Also ich wünsche euch allen ganz, ganz schöne Weihnachten und auch einen sehr guten Rutsch ins neue Jahr.
Merry Christmas.
Merry Christmas.
Happy New Year.